Ian Bostridge, begleitet von Saskia Gioffini, war das mit Ottorino Respighis Crespuscolo, Abenddämmerung, auf einen Text von Antonio Rubino. Und der beginnt mit den Worten: Im verlassenen Garten kämpft das gefräßig Moos mit Efeuranken selbst um jeden Winkel. Alles im grünen Bereich. Moos heißt heute die Matinee in SWR Kultur. Und da schauen wir jetzt dem Moos beim Wachsen zu und beim Kampf gegen das Efeu um Licht und Luft. Ralf Reski ist Pflanzenbiotechnologe an der Uni Freiburg und Spezialist für Moos. Guten Morgen, Herr Reski.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Ich gehe mal davon aus, aber Sie sind der Fachmann, dass die Konkurrenz von Moos und Efeu hier doch eher im Bereich der Dichtung gut aufgehoben ist. Aber was führt denn eigentlich dazu, dass sich Moose ja in vielen Fällen durchsetzen, gegen wen auch immer, und dass sie in so gut wie jedem Ökosystem eigentlich zu Hause sind? Also vor der eigenen Haustür, auf dem Pflaster, in der Wüste, im Regenwald, eigentlich gibt es überall Moos.
Genau. Außer im Salzwasser haben sich Moose überall gut gehalten, selbst in der Wüste, selbst unter Eis. Wobei man jetzt sagen muss, es gibt ja mehrere Moose. Das einzelne Moos an sich gibt es nicht. Es ist halt eine Gruppe, wie die Blütenpflanzen eine Gruppe sind. Es gibt weltweit ungefähr 15.000 verschiedene Moose, 1.200 verschiedene davon in Deutschland. Und es sind Pionierpflanzen, das heißt, die sind in der Lage, Flächen zu besiedeln, die andere Pflanzen nicht besiedeln können. Und das liegt einfach daran, dass es sehr gut angepasste Pflanzen sind, die zwar langsam wachsen, aber ganz viele verschiedene Stresssituationen sehr gut überleben können, wie eben zum Beispiel die Kälte.
Dass das Moos sich so entwickelt hat, das ist ja erstaunlich. Also weil es gegenüber anderen Pflanzen ja doch eine Vielfalt von Vorteilen hat. Also lange Zeit auch ohne Wasser auskommen zu können, das Gras besiegen in der Wiese zum Beispiel. Das ist ja nicht so ganz einfach. Trotzdem dominieren Moose nicht die Welt. Also wie ist das Verhältnis? Haben die sich einfach in den letzten paar hundert Millionen Jahren gar nicht mehr verändert und sind quasi noch eingestellt auf eine Umgebung, die vielleicht ein bisschen feindlicher war?
Genau das ist es. Die ersten Pflanzen sind an Land gegangen vor ungefähr 500 Millionen Jahren und sahen dann schon fast aus wie die Moose. Und die ältesten Fossilien, die wir finden von Moosen, sind 350 Millionen Jahre alt. Wir haben ein Moos analysiert, das sich vermutlich in den letzten 170 Millionen Jahren äußerlich überhaupt nicht verändert hat. Das heißt, sie sind auf verschiedene unwirtliche Umgebungen gut angepasst und dann gibt es von der Evolution nicht den Druck, sich zu verändern. Danach sind dann die höheren Pflanzen, die Blütenpflanzen entstanden, die sich dann mehr spezialisiert haben, nach oben wachsen können, sozusagen dann den Baumschirm über die Moose breiten können. Und die wachsen schneller, höher, sind aber nicht so anpassungsfähig, weil sie eben für bestimmte Situationen spezialisiert haben. Das heißt also, letztlich ist es immer dasselbe. Auf der einen Seite haben sie Generalisten, die alles irgendwie ganz gut können.
Die Moose.
Die Moose. Auf der anderen Seite haben sie Spezialisten, die etwas besonders gut können, nämlich schnell wachsen, Holz machen, Blüten machen, aber dann vieles andere, was die Generalisten können, eben nicht so gut können.
Wenn man so ein bisschen aufmerksam durch die Welt läuft, dann sieht man ja, dass auch um einen herum, also auf der Straße sogar, Moos wächst. Mhm. Ich erinnere mich auch noch als Kind, dass man das gerne dann so abgeschabt hat. Das hatte so eine ganz glatte Unterseite, weil da quasi die Erde vom Moos selber gebildet wurde. Wie funktioniert das denn, dass das Moos sein Substrat, sage ich jetzt mal, halbwegs wissenschaftlich, selbst herstellt?
Absolut gut wissenschaftlich. Also vor 500 Millionen Jahren gab es ja nur Felsen, also das Land, es gab ja keinen Mutterboden, weil Mutterboden letztlich verrottetes Pflanzenmaterial ist und die Moose mussten sich darauf ausbreiten. Das heißt, die haben auch keine Wurzeln, weil es gibt kein Substrat, in dem sie wurzeln konnten. Die haben kleine spezialisierte Zellen, die organische Säuren ausschütten und dann sozusagen den Felsen verdauen, sage ich jetzt mal. Also sie sind in der Lage, Nährstoffe über diese Zellen aus dem Untergrund zu holen und auf der anderen Seite kriegen sie ihre Nährstoffe aus dem Boden. Und das, was sie sonst unter Moos finden, ist in der Regel schon abgestorbenes Moos. Also das Pflänzchen wächst nach oben und stirbt unten ab und verrottet dann. Und das ist ja im Prinzip auch, oder das Prinzip von Mooren, die von Torfmoosen gebildet werden. Die können quasi unendlich wachsen. Also es gibt Berichte von 14.000 Jahre alten Moos in Südamerika, das nach oben wächst, Köpfchen immer über Wasser hält und unten stirbt es halt ab. Und wenn es unter Wasser ist, wird es nicht zersetzt und bildet dann Torf.
Da sind wir beim Thema Biomasse. Also wenn da seit 14.000 Jahren das Moos noch da ist, also die Masse noch da ist, selbst wenn das da unten vielleicht nicht mehr lebendig ist, dann ist ja aber das CO2 da drin immer noch gebunden. Also in Sachen Klimawandel, über den wir ja gerade ganz viel sprechen, da ist das Moos ziemlich wichtig. Weiß man, wie viel Tonnen Moos es auf der Erde gibt? Kann man das hochrechnen?
Also es ist exakt richtig, die CO2- oder Kohlenstoffmenge, die in Mooren weltweit gespeichert ist, ist ungefähr doppelt so hoch, wie in allen Wäldern der Welt gespeichert ist. Man schätzt, ungefähr 600 Gigatonnen Kohlenstoff sind in Mooren gespeichert, in diesem Moos. Das heißt also, wenn wir uns zu Recht darüber echauffieren, dass der Regenwald abgeholzt wird oder abgebrannt, ist das richtig. Aber die Gefahr für das Klima oder die Beschleunigung des Klimawandels ist höher, wenn man die gleiche Fläche Moor verbrennt oder als Torf aberntet.
Sie haben gerade schon ein 170 Millionen Jahre altes Moos erwähnt. Ich glaube, das ist das Takakia-Moos. Jedenfalls habe ich darüber gelesen, dass Sie daran geforscht haben. Das ist sogar noch ein bisschen älter, aber so 170 Millionen Jahre, haben Sie gerade ja gesagt, hat sich das nicht verändert. Das lebt in Tibet in ziemlich großer Höhe, wo es auch ziemlich ungemütlich ist, also wo andere Pflanzen es sehr, 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 sehr schwer haben. Wir haben jetzt schon von Ihnen gehört, warum das Moos das besser kann. Also zum Beispiel, weil es keinen Erdboden braucht, sondern direkt auf dem Stein wachsen kann. Aber bei dem Takakia war man sich offenbar gar nicht sicher, ob das überhaupt ein Moos ist. Wie grenzt man das denn ab? Wo fängt das Moos an und wo hören andere Pflanzen auf?
Genau, es ist ein außerordentlich seltenes Moos, das unter anderem eben in 4000 Meter Höhe im tibetischen Hochland vorkommt. Und es hat halt einige Moosmerkmale, aber auf der anderen Seite auch Merkmale zum Beispiel von Algen. Und es war dann lange unklar, wie ist es einsortiert. Und dann hat man Mooskapseln darauf gefunden und hat gesagt, ja, das ist dann offensichtlich doch ein Laubmoos. Und wir haben dann mit chinesischen Kollegen zusammen das analysiert und auch die Erbsubstanz entschlüsselt, also das Genom sequenziert und annotiert. Und da war immer, ursprünglich dachten wir, okay, es ist so einfach, bodenständig sozusagen. Und deswegen ist das das älteste Moos offensichtlich, das es überhaupt gibt. Und die ganze Form ist so, wie die ursprünglichen Landpflanzen waren. Was wir gefunden haben, ist, es ist das älteste Moos. Also hat sich vor ungefähr 400 Millionen Jahren gebildet. Aber die Form, die wir heute sehen, hat sich schon viel früher als diese 165 Millionen Jahre gebildet, so ungefähr 200 Millionen Jahre vorher in einem viel wärmeren Klima. Der Himalaya selbst ist ja erst entstanden relativ jung, also vor 65 Millionen Jahren sind die Platten gegeneinander, die Erdplatten gegeneinander gecrashed und seitdem ist sozusagen das Takakia-Moos mit den Erdplatten nach oben im Fahrstuhl gefahren.
Ach so, das war früher mal deutlich weiter unten.
Genau, der Himalaya selbst, wie gesagt, fing auch erst vor 65 Millionen Jahren an und vorher gab es das Takakia an verschiedenen Orten offenbar und wie eben zum Beispiel in der Mongolei und ist dann mit der Aufhaltung des Gebirges nach oben gefahren und findet sich jetzt auf ungefähr 4000 Meter Höhe. Und da ist es natürlich erstens fürchterlich kalt, dann ist es 8 Monate im Jahr durch Schnee bedeckt. Und wenn es Sonne kriegt, dann sind die UV-Strahlen sehr hoch und kennen wir alle von Sonnenbrand plus die Diskussion, dass das Krebs auslöst. Das heißt, diese hohe UV-Strahlung ist sehr schädlich eigentlich für alle Lebewesen. Und wir haben gezeigt, dass selbst das Moos, mit dem wir normal im Labor arbeiten, für Scumitrella, das schon wirklich vieles ab kann, unter den Bedingungen abstirbt, während Takakia munter weiterlebt. Und so konnten wir in der Genanalyse finden, dass es sehr schnell sich entwickelt und Abwehrmechanismen hat gegen Strahlung, die ihre Erbsubstanz, ihre DNA schädigen können.
Also das hat sich sozusagen mitentwickelt. Während der Himalaya langsam aufgestiegen ist, hat sich das Moos verändert und kam da auch bei der Geschwindigkeit mit.
Genau.
Das hat ja lange gedauert.
Genau. Und deswegen haben wir eigentlich in diesem einen Moos ein total interessantes Phänomen, das wir in der Biologie eigentlich auch nicht so genau erklären können bisher, dass das Genom sich sehr schnell verändert. Das ist, also wir haben zeigen können, dass es sich am schnellsten veränderte Genom einer Pflanze, die bisher bekannt.
Und was heißt schnell da?
Naja gut, das sind dann immer Millionen Jahre. Aber
für eine
in evolutionären Zeiträumen ist es halt schnell. Und auf der anderen Seite haben wir eine Form, die sich nach außen hin nicht verändert und die entstanden ist in einer Umgebung, die viel wärmer war. Also das ist eine Frage, die wir eigentlich im Moment, also die total spannend ist, aber die wir im Moment eigentlich nicht zufriedenstellend erklären können. Wir haben also ein lebendes Fossil mit einem extrem schnell sich verändernden Genom.
Aber das macht es ja auch spannend.
Absolut.
Die Gene überhaupt von den Moosen scheinen spannender zu sein, als ich mir das überlegt hatte. Die kann man nämlich auch benutzen. Also man kann sie natürlich analysieren und dann erfährt man was darüber, wie sie sich entwickelt haben oder welche Pflanzen da zusammengehören. Aber sie nutzen die auch. Also sie sind ja auch für die Pflanzenbiotechnologie zuständig.
Genau. Also zum einen haben, also zum Beispiel das Moos, das wir analysiert haben, aber auch das Takakia, wesentlich mehr Gene als der Mensch. Das ist ja auch immer so eine gewisse Kränkung. Wir denken ja immer gerne, wir sind die Spitze der Evolution.
Wir sind also, komplex,
die,
ja.
Was die Anzahl der Gene angeht, hat so ein kleines, winziges, einfaches Moos im Himalaya ungefähr 12.000 Gene mehr.
Wofür braucht es die denn?
Das ist genau die biologische Frage. Also eine Antwort, die wir geben können, ist, es hat sehr viele sekundäre Inhaltsstoffe, die es eben zum Beispiel als Fraßschutz einsetzt, damit es nicht aufgefressen wird von Tieren oder Pilzen. Oder eben solche Proteine, die helfen, dass die DNA intakt bleibt und nicht zu große Mutationen sind. Sowas analysieren wir und können dann solche Gene zum Beispiel auch in Nutzpflanzen übertragen. Also es gibt schon Rapssorten mit Moosgen drin, die machen dann viele ungesättigte Fettsäuren, die wiederum gesund sind. Wegen dieser leidlichen Gentechnik-Diskussion ist das natürlich alles leider nicht in Europa möglich, sondern ist dann in die USA abgewandert. Und das andere ist, wir benutzen das auch, das andere Moos ist Fiscumitrella oder auf Deutsch kleines Blasenmützenmoos, um menschliche Gene zu machen als Medizin. Und es ist ja so, jeder kennt Insulin und vor der Gentechnik wurde es aus Schlachthausabfällen isoliert, was man heute natürlich nicht mehr machen würde. Und jetzt wird es gentechnisch hergestellt, was ein großer Fortschritt ist, was die Reinheit und die Sicherheit des Produktes angeht. Und dann gibt es aber Proteine, die viel komplizierter sind. Die können dann nicht mehr in Hefen gemacht werden. Die werden in tierischen Zellen gemacht. Und wir entwickeln das Moos als Alternative, preisgünstig und sichere Alternative zu diesen tierischen Zellen. Und sind damit schon ganz erfolgreich. Also eins dieser Proteine ist sogar schon in klinischen Phase 1 gewesen, also am Menschen ausprobiert worden und wirkt positiv.
Moos, viel zu wenig beachtet, findet Ralf Reski, Biotechnologe in Freiburg, in der Matinée. Alles im grünen Bereich. Moos. Vielen Dank, Herr Reski, für den Besuch in SWR Kultur.
Ja, gerne, Herr Wiesler. Vielen Dank für das Gespräch.